Special Moments im Sport. Wir alle haben welche im Kopf, quer über die Sportarten hinweg. Wer erinnert sich nicht an die unfassbaren Momente für das Tennis-Doppel Kravets-Mies bei den French Open letztes und vorletztes Jahr oder an das entscheidende Tor im WM-Finale 2014 von Mario Götze gegen Argentinien oder aber auch an den Olympia-Doppelsieg von Markus Wasmeyer 1994 in Lillehammer in Riesenslalom und Super-G. Diese Momente haben was Magisches auch für Menschen, die gar nicht so sportinteressiert sind. Die einen heben sie in den siebten Himmel, die anderen schicken sie ins Tal der Tränen. Über einen solchen Moment hat mein Gast diesmal ein Buch geschrieben. Oliver Fritsch hat sich mit dem Relegationsrückspiel FC Ingolstadt gegen den ersten FC Nürnberg nicht nur befasst, sondern regelrecht auseinandergesetzt, denn dieses Spiel wurde durch einen solchen Moment entschieden. Und dieser Moment schickte die am Ende Glücklichen, die Nürnberger, in beide Welten, in die der Freude und in die der Tränen. Ich habe mich mit Oliver Fritsch über sein Buch Fußball als Nahtoderfahrung unterhalten. Viel Spaß.
Er hat das Buch geschrieben Fußball als Nahtoderfahrung. Und das ist erstmal allgemeiner der Titel. Da muss man ein bisschen das Kleingedruckte in den Zwischenzeilen lesen auf dem Cover. Und dann stellt man fest, es geht exakt um das Spiel, um das Relegationsspiel Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg, Relegation 3. Liga, 2. Liga, um das Rückspiel und die entscheidenden Minuten, Sekunden. Was war es genau? Es war auf jeden Fall die Nachspielzeit und es war dramatisch, Olli.
Definitiv. Ich weiß gar nicht, ob man das für den Clubfan noch als Untertitel überhaupt hätte hinschreiben müssen oder ob sich nicht jeder sofort in dem Titel wiedererkannt hat. Das ist zumindest das, was ich höre, dass alle Clubfans dieses Spiel, sagen wir alle, so gut wie alle Clubfans dieses Spiel auf gleiche, ähnliche Art erlebt haben, abgespeichert haben und tief in sich bis ans Lebensende verankert haben. Und das war ja Ziel des Buches, ne, dass man die Clubfans, die Leute da abholt, wo sie stehen. Und das war nicht schwer, weil es mir genauso ging.
Wer es nicht weiß oder wissen sollte und diese Schlussphase, die Entscheidung nicht gesehen haben sollte, von denen, die uns zuschauen. Ich habe einen O-Ton von einem gemeinsamen Kollegen von uns, Sebastian Kuhlmann, arbeitet für Club TV. Der war dabei an diesem Tag in Ingolstadt. Der hat diese Schlussphase am eigenen Leibe miterlebt. Und wir hören uns mal an, was er dazu sagt und wie er das erlebt hat.
Ingolstadt war, ja, alles dabei. Also ein absolutes Gefühlschaos. Ich hatte in dem Fall das Glück, dass ich mitfahren durfte zum Arbeiten, auf der Tribüne mit dabei war. Und weiß noch genau, wir saßen unmittelbar neben den Kollegen von Ingolstadt. Und dann spricht man natürlich vor dem Spiel schon so ein bisschen, tauscht sich so ein bisschen aus. Bis zur Halbzeit war alles noch völlig entspannt eigentlich. Man geht ja mit einem 2-0-Polster ins Spiel. Erste Halbzeit passiert in Anführungsstrichen nicht viel. Und man weiß, okay, es geht natürlich schnell, die bekannte Floskel im Fußball, es kann immer schnell gehen, aber insgeheim denkt man sich schon, okay, es ist, das eigentlich darf hier nichts mehr passieren. Und fällt das 1-0 für Ingolstadt, dann merkt man schon so, die Kolleginnen und Kollegen nebendran freuen sich natürlich, aber sind auch noch nicht so in der Euphorie, dass man sagt, ja gut, das, jetzt ist die Riesenhoffnung bei denen da, aber auch so ein bisschen, und man selber wird ein bisschen unruhiger, dann ist ja relativ schnell auch das 2-0 gefallen und macht man sich so seine Gedanken, okay, läuft das jetzt hier auf eine Verlängerung hinaus eventuell, was wird das jetzt hier? Weiß auch noch, dass der Kollege, mit dem ich da war, oder einer der Kollegen, der Timo, neben mir saß und auch schon unruhiger wurde. Dann kommt es 3-0 und die Kollegen von Ingolstadt nebendran rasten völlig aus, verständlicherweise, weil es ist natürlich, du glaubst vorher nicht mehr dran und fliegst dann plötzlich 3-0 vorne in einem bis zur Halbzeit, ja, nicht aussichtslosen Spiel, aber halt doch ein Spiel, wo man sagt, da passiert eigentlich nichts mehr. Und dann führt man halt plötzlich 3-0 und dann passiert ja erstmal nichts mehr. Dann gehen die Minuten, es ist ja noch Zeit zu spielen, und die Minuten verstreichen und man nähert sich der 90. Minute und denkt sich, boah, wenn das so weitergeht. Vom Gefühl her, muss ich sagen, hatte ich zwischendurch, also ich war nie so, dass ich gesagt habe, dass, okay, das war's jetzt, das ist der Abstieg. Aber auch, ich hatte auch nicht immer das Gefühl, ja, hier geht noch irgendwas. Man hat natürlich die Hoffnung, ja, vielleicht rutscht mal einer rein, es gibt einen Elfmeter oder irgendwie eine Szene. Und dann geht die Tafel hoch, steht 5 Minuten drauf. Und dann denkt man, okay, jetzt muss es aber jetzt, ne, rennt natürlich an, die langen Bälle fliegen vorne rein. Aber immer ist ein Ingolstädter dazwischen. Und dann war es, glaube ich, die 93. Minute, als dann Timo und ich auch nicht mehr auf dem Sitzplatz sitzen konnten, sondern dann sind wir schon aufgestanden. Nebendran in Ingolstädter Farben wird natürlich gefiebert. Man merkt, wie die verkrampfen und ja, jetzt ist doch gleich vorbei und wir schaffen es gleich noch. Und ja, dann standen Timo und ich schon hinten in der Reihe und guckten uns nur an und sagten, ja, das wird nichts mehr. 95. Minute, eigentlich jetzt jeden Moment Abpfiff. Dann kommt der eine lange Ball nochmal vorne rein. Ja, man fiebert mit, man sieht Kopfball von Fabi Schleusener wieder raus, Patrick Erras bringt den Ball wieder rein. In der Mitte fällt einer über den anderen und 3 Meter weiter ist der Schleusener da und hält das lange Bein rein. Ich glaube, in meinem Leben habe ich selten so laut geschrien wie in dem Moment. War aber auch relativ schnell auch wieder in dem Modus, so von wegen, den nimmt er zurück. Also für mich sah es von der Tribüne aus direkt wie ein Foul am Ingolstädter, dass er spätestens als sein Signal kam, ich kriege ein Signal aus Köln und ich höre es mir an, habe ich gedacht, das nimmt er zurück und dann war es das. Dann gibt er dieses Tor und ja, das war dann der zweite Riesenjubelmoment, in dem Fall was Positives vielleicht vom Video Assistant Referee, dass man gleich zweimal sich so freuen durfte. Also Timo und ich lagen uns dann da in den Armen und ja, wobei ich dann sagen muss, auch nach Schlusspfiff die Riesenerleichterung, als dann irgendwann, das ging ja dann noch ein paar Minütchen oder ein paar Sekunden weiter mit nochmal einem langen Ball von den Ingolstädtern, wer weiß, was da passiert, wer unten auf der anderen Seite nochmal die Chance sogar auf nochmal einen Treffer und dann alles klar machen, dann ist der Abpfiff, dann hast du eine Riesenerleichterung. Und gleichzeitig sitzen die Kollegen von Ingolstadt neben einem und sind völlig schockiert, ist vielleicht das falsche Wort, aber die eine Kollegin, fassungslos, die eine Kollegin war den Tränen nah.
Genauso bei uns wie bei denen Fassungslosigkeit, nur bei den einen so und bei den anderen so.
Genau. Aber ich glaube, beide so ein bisschen ähnlich in diesem, ja nicht in der Schockstarre, aber halt sowas Schockähnliches, dass du denkst, was war das hier gerade? Und ja, die Kollegen aus Ingolstadt haben mir super leid getan. Da muss man dann vielleicht auch mal über die eine oder andere Corona-Regel hinweg gucken. Und war natürlich Maskenpflicht auf der Tribüne, aber dass man dann doch mal irgendwie ein paar tröstende Worte findet und den einen oder anderen auf den Arm nimmt. Weil das ist natürlich ein Moment, dem mit der Dramatik, das kann man ja gar nicht vorhersehen. Und klar, für uns in dem Fall was Positives, dass es so ausgegangen ist. Aber ein sehr emotionaler und sehr intensiver Tag, der wirklich am Ende, also auf der Rückfahrt, ich war völlig platt und man denkt sich nur, was machen die da? Was haben die da gemacht? Warum so dramatisch? Warum muss das so nach dem Hinspiel, warum muss das so laufen? Aber hat in die Saison in dem Sinne dann ja tatsächlich reingepasst.
Unglaublich nervenaufreibend. Olli, wo warst du? Also ich weiß es, aber du musst es natürlich auch unseren Zuschauenden sagen, wo du und mit wem du dieses Spiel erlebt hast.
Im Stadion, aber nicht in Ingolstadt, sondern in Nürnberg, im Max-Morlock-Stadion. Da hat die Geschäftsstelle oder große Teile der Geschäftsstelle das Spiel verfolgt, gemeinsam. Im Juli war das noch möglich, da war Corona, die Corona-Zahlen niedrig. Da haben wir uns versammelt, Geschäftsstelle, zu der ich ja nicht gehöre, aber ich bin Anhang der Geschäftsstelle, denn meine Frau Katharina arbeitet seit fast 14 Jahren für den Club. Sie leitet die Unternehmenskommunikation und CSR-Abteilung. Früher war sie Pressesprecherin, damals noch Katharina Wildermuth, heute Katharina Fritsch. Und deswegen war ich dabei, übrigens auch schon beim Hinspiel. Da haben wir auch schon am Pfalzner Weiher gemeinsam geschaut und diesmal eben in der Geschäftsstelle, in so einem Businessraum. Wir konnten aber auch ins Stadion Innere gehen. Und wir haben uns da versammelt, um eigentlich nach dem 2:0 Hinspielerfolg den Klassenerhalt so jetzt zur Kenntnis zu nehmen beim Bier und Pizza und Pasta von Valentini. Und dann gehen wir schön nach Hause und freuen uns, dass wir das alles überstanden haben. Und zur Halbzeit war es ja auch noch so, da sind wir vom Plan noch nicht abgewichen. Aber dann kam ja alles anders.
Dann kam diese Eigendynamik, die dieses Spiel gewonnen hat. Es kam zu dem Rückstand 2-0, dann 3-0, wo der Club dann erst weg war. Und dann am Ende zum Tor in allerletzter Sekunde. Ich beschreibe auch kurz, wo ich gewesen bin, weil ich ja auch für den FCN arbeite. An diesem Tag hatten meine Eltern goldene Hochzeit. Ja? Also für mich war es relativ schwierig, überhaupt dieses Spiel einschalten zu können. Ich habe es dann trotzdem tun können zum Ende der zweiten Halbzeit. Da stand schon 3-0 für die Ingolstädter. Ich habe quasi nur die Verlängerung gesehen, wenn man so will. Und bin natürlich auch Gefühlswelten durchlaufen am Ende. Was ist passiert mit dir, mit euch, als dieses Tor gefallen ist? In der, ja, eigentlich, es war wirklich die allerletzte Sekunde. Es wurde dann noch überprüft, ja, per Videoschiedsrichter, und dann waren, glaube ich, nochmal 10 Sekunden, wo angestoßen wurde, und dann war es aber. Also es war, später hätte es nicht fallen können und dürfen.
Das steht natürlich alles im Detail im Buch. Es gibt dazu aber auch Videodokumente. Tatsächlich hat im richtigen Moment zweimal jemand draufgehalten. Einmal kurz bevor das Tor fiel und als es dann fiel. Und da springen wir rum wie Gummibälle. Und manche laufen raus und rein. Es ist eine unkoordinierte, kollektive, panikartige Bewegung. Und dann gibt es noch ein Video, das sagt noch mehr aus, nämlich von dem Moment, wo das Tor gefallen ist, bis zu dem, wo es zählt. Also wir alle wissen ja, was es heißt, wenn der Schiedsrichter sich ans Ohr greift, dann hat er Funkkontakt mit dem Kölner Keller, und das heißt ja meist nichts Gutes. Mhm. Und das heißt, wir waren eine Minute, wussten wir, dachten, okay, jetzt wird das Tor noch aberkannt. Mhm. Und dieses Video zeichnet diese Minute auf. Mhm. Und man muss das gar nicht sehen, man muss es nur hören, und man hört heraus die komplette Hysterie, die gesamte Angst, die Panik, die in den Stimmen lag, ob Männlein, ob Weiblein. Also eine Naturkatastrophe klingt nicht anders, oder ein Amoklauf. Es war nichts das, was wir eigentlich mit dem Spiel verbinden, Freude und Leichtigkeit, sondern eine enorme Finsternis und eine Ahnung des Bösen, was jetzt noch kommt. Aber es kam ja dann gar nicht. Mhm. Und diese Ambivalenz, diese Doppelbödigkeit der Gefühle, die hat ja dieses Spiel ausgemacht. Es war ja eben nicht der Pokalsieg von 2007 oder die deutsche Meisterschaft von was weiß ich wem, also ein straighter, eindimensionaler Erfolg, sondern hier haben sich ja, also in Ingolstadt haben sich ja gewisse Gefühlswelten überlagert in uns und gegeneinander angekämpft. Wir waren zerrissen. Also natürlich war es Freude, es war Erleichterung, aber dennoch auch sowas wie der Blick in den Abgrund, die Flatliner-Erfahrung über 30 Minuten Drittligist faktisch gewesen zu sein. Und dann in der Nachspielzeit ein Glückskullerballtor, sozusagen davon erlöst zu werden, das muss man erstmal verdauen.
Und das ist auch sicher ein ganz gewichtiger Grund, warum auch diese Angst da war. Es ging nicht nur um den Abstieg. Also ein Abstieg kann stattfinden aus der ersten zur zweiten Liga. Da ist er schon nicht schön. Ja? Aber er ist vielleicht nicht existenziell. Das wäre ein Abstieg gewesen, der, wer in den Dingen drin ist und Medien verfolgt, der konnte lesen, dass das womöglich ein existenzieller Abstieg gewesen wäre, dann in die dritte Liga, der also bei vielen Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle auch ganz einfach zur Angst um den Arbeitsplatz geführt hat, Arbeitsplatzverlust, Zukunftsängste. Also da hat sich ja plötzlich ganz viel in ganz wenig Zeit kristallisiert, kulminiert, zugespitzt auf ganz wenige Sekunden, was dann zu genau dem Ausbruch führt, den wir schon beschrieben haben jetzt.
Ja, und das wussten alle vorher. Ich meine, der Kontrast zum Abstieg ein Jahr vorher, muss man sich ja nochmal vor Augen führen. Der Abstieg aus der Bundesliga wurde ja eher zur Kenntnis genommen, weil er auch lange absehbar war, kam nicht sonderlich überraschend. Das hat man halt so hingenommen. In Nürnberg hat man sich jetzt damit abgefunden, dass das nun mal dazugehört. aber ein Abstieg in die dritte Liga, in die Pleite-Liga, sicherlich hätte Arbeitsplätze gekostet auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber vielleicht auch an Infrastruktur. Er wäre zum Dritten natürlich auch zur Unzeit gekommen. In der Corona-Pandemie geht es dem Verein eh schon schlecht, unverschuldet, ja, hauptsächlich. Das wäre noch on top gekommen. Und man weiß ja, dass manche nie wiederkommen aus den Untiefen der dritten Liga. Ich glaube, der Club hätte sich auch wieder irgendwie erholt, aber diesen Rückstand muss man dann auch erstmal wieder aufholen. Und das kann auch ein Drittliga-Abstieg hätte den ersten FC Nürnberg, ohne dass jetzt ein Worst Case hätte eintreten müssen, auch auf Dauer Potenz hätten kosten können. Und das stand alles auf dem Spiel und man wusste es. Und das spitzte sich zu in den letzten Sekunden um 20.10 Uhr am 11. Juli 2020.
Und daraus ist letztendlich das Buch geworden, Fußball als Nahtoderfahrung. Wann kam die Idee dazu? Also wann hast du gesagt, irgendwie, da muss ich was draus machen? Whatever erstmal. Also erstmal so quasi, das muss ich irgendwie niederschlagen in meiner Arbeit. Und wann wurde vielleicht aus dieser Idee die Idee zum Buch?
Relativ schnell. Im Prinzip in der erstmöglichen Nacht danach. Also die in der Nacht direkt danach war ich nicht mehr fähig, mich an meine Träume zu erinnern, weil wir das natürlich auch, also meine erste Reaktion nach dem Abpfiff in Ingolstadt, heute brauche ich viel Alkohol. Und das habe ich zuletzt vielleicht vor 30 Jahren mit 19 gesagt. Und das habe ich auch in die Tat umgesetzt. Am Tag danach war dieses flaue Gefühl, ausgelaugt sein und irgendwie einem Gespenst begegnet zu sein, aber noch mindestens genauso vorhanden. Und ich wurde auch so heimgesucht von so komischem Verhalten wie so Selbstgesprächen oder einfach anlasslosem Kichern. Also war noch etwas in mir drin. Und als ich nachts wach lag, kam in mir die Idee, darüber musst du was schreiben. Weil das ist nun mal die Aufgabe von uns Journalisten, das, was viele Menschen bewegt, ja, in schriftliche Form zu bringen. Tatsächlich hatte ich mit meinem befreundeten Verleger Manfred Rothenberger ohnehin schon länger in Planung, dass ich mal ein Buch für ihn schreibe. Ich schreibe ja normalerweise journalistische Texte für Zeit Online, also tagesaktuelle oder wochenaktuelle Texte. Ein Buch aber noch nicht. Und wir haben schon seit Jahren eigentlich darüber geredet, ja Mensch, mach doch mal dies, mach doch mal das. Ich war aber nie so richtig dahinter, hinter der Idee, was ich eigentlich so sagen, was für das Buch vorgesehen war. Und das Spiel, dachte ich, das ist es wert, in ein Buch gepresst zu werden, weil es ist nun mal auch ein sehr wichtiger Verein, der erste FC Nürnberg, mit einer großen Historie. Ich sage das jetzt mal aus der Perspektive von Berlin aus, wo ich eigentlich arbeite. Es haben noch nicht alle vergessen, dass das erste deutsche Tor in einem WM-Finale von Nürnberger Urheberschaft trägt. Vize-Rekordmeister und auch eine riesen Fangemeinde hier in Franken. Das wäre was anderes gewesen wie der Abstieg vom SVW. Mhm. Und es war dann auch durch die besondere Dramaturgie natürlich auch, gab es genug Funken draus zu schlagen. Und überhaupt, meine Frau hat ja mit Maren Zimmermann, also der Lebensgefährtin von Hans Meyer, also 3 Jahre zuvor das Pokalsiegerbuch geschrieben. Also 10 Jahre Pokalsieg, das war also 2007, 2017 ist das Buch erschienen, wo sie mit ganz vielen Protagonisten gesprochen haben. Und ich dachte, das war ein schönes Buch und das wäre jetzt ein weiteres historisches Ereignis. Und vielleicht, die liebe Clubfans werden es mir vielleicht nachsehen, ist das vielleicht sogar bezeichnender für die Gefühlswelt der Clubgemeinde als der Pokalsieg. denn ich sage jetzt hier kein Geheimnis, dass die Erfolge des Vereins lange zurückliegen und im Moment die Aktualität in Gegenwart eben das Auf und Ab in sich trägt. Das war für Ingolstadt eben war das eben ein typischeres Ereignis für den Verein und die Fans als jetzt der Pokalsieg.
Würde ich dir recht geben und letztendlich wahrscheinlich auch das Intensivere im Vergleich zum Pokalsieg. Habe ich übrigens, ich wohne in Bayreuth, ich fand dann ganz spannend, dass das am Ende zitiert war im Buch, dass man sogar im Fern in Bayreuth noch beim Pokalsieg blockierte Straßen gemeldet hat. Das weiß ich nicht, damals habe ich noch nicht gelebt, aber ich habe mich in dem Buch dann letztendlich auch wieder gefunden, interessanterweise. Und habe was gemacht, was mir mein früherer deutscher K-Lehrer gesagt hat. Wie gesagt, wenn du ein Buch in die Hand nimmst, lies es doch erstmal von hinten weg. Das habe ich getan. Und es ist eigentlich von hinten auch ähnlich wie ein Inhaltsverzeichnis. Denn da steht drin, wer letztendlich in deinem Buch, in eurem Buch Autoren gewesen sind, wer das beschreibt. Das sind Spieler, interessanterweise nicht nur des Clubs, sondern auch einer von Ingolstadt, der das schreibt. Das finde ich eine tolle Geste auch, weil er hat es dann letztendlich als negatives Erlebnis zu verbuchen. Und das finde ich auch spannend, das, was jetzt nicht von den Protagonisten dieses Abends kommt, das kommt von dir und einem befreundeten, auch Fußball- und Clubfan. Roland heißt er, ihr macht es so in Dialogform. Das finde ich ganz witzig, als würdet ihr sozusagen, das ist ja schon fast so wie bei einem Psychotherapeuten, also als würdet ihr das aufarbeiten. War das dir von vornherein klar, dass du das in so einer Form machst? Oder wie ist das entstanden, diese Dialogform?
Es war nicht von vornherein klar, aber es ist recht schnell klar geworden, als ich nämlich gemerkt habe, dass Roland Wittner, den ich beim Studieren vor 25 Jahren in Gießen kennengelernt habe, der dann mein Spieler-Co-Trainer wurde in der Kreisliga in Hessen und später auch mein Trauzeuge, und der Clubfan ist von Kind an, im Gegensatz zu mir, ich bin ja nur zugezogen und angeheirateter Clubfan, dessen Nachrichten nach dem Spiel versiegten nicht. Sie wurden auch immer länger und auch noch 3, 4 Tage, 5 Tage nach Ingolstadt schrieb er mir anlasslos und hat sich das Tor nochmal angeschaut und hast du gesehen, wie Eras das Ding reinschaufelt und der Schleusener vorher köpfte den Ball noch raus und hier und wieso krätscht der Gauss am Ball vorbei, den kann man noch klären. Also hat sich so damit beschäftigt und mit den gleichen Fragen, mit denen ich mich auch beschäftigt habe. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, beschäftigt dich das noch so sehr? Mhm. So wie mich? Und da hat er geantwortet, ja. Er hat das Gefühl, darüber reden zu müssen. Mhm. Und mir ging es ähnlich. Und so entstand die Idee, ja, dann machen wir das doch. Also erst dachte ich, man macht mal ein Dialogkapitel mit ihm. Mhm. Und dann nach Absprache auch mit dem Verleger haben wir gesagt, ja, ziehen wir es komplett durch. Und dann ist es, also es gibt ja zwei Stränge, wie du gesagt hast. Einmal sind die Beiträge von den Protagonisten. Und dann der Hauptstrang sind aber die Dialogkapitel mit Roland. Und das ist für uns eigentlich so ein schriftlicher Stuhlkreis.
Und es ist letztendlich tatsächlich auch ein Seelenstriptease von allen, die daran beteiligt waren, die mitgewirkt haben als Autoren. Da muss man erstmal dazu bereit sein, sich so in die Seele schauen zu lassen. Es gibt ja auch immer wieder, also ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel Brasilien-Deutschland bei der WM, wo den Brasilianern so vorgeworfen wurde, dass die dann alle geheult haben. Wenn man euer Buch, dein Buch liest, da steht auch sehr viel vom Weinen drin, in einer sogenannten Männerwelt. Also da gehört dann schon auch ein gewisser Mut dazu, eine Offenheit dazu, sich das auch zu trauen, das so offen zu beschreiben. Ein paar Frauen sind auch dabei, Katharina hast du erwähnt, dann die Frau von Georg Markreiter, des Clubspielers, schreibt. Also sind nicht nur Männer, aber ich sage jetzt mal, von den Männern sind auch sehr viele offene Worte dabei. Musstest du die dazu irgendwie bringen, die Spieler, Christian Matenia oder den Trainer Michael Wiesinger, oder haben die das ganz von sich aus selber, so auch aus diesem therapeutischen Grund von sich aus so gemacht?
Ich musste sie nicht lange darum bitten. Also ich fange mal an, bei Fabi Schleusener lag es natürlich auf der Hand. Er ist ja sowas wie der Held des Spiels. Da musste ich keine Überredungskünste aufbringen, klar. Chris Matenia war ich mir schon nicht so ganz so sicher, wie er sich öffnet. Er hat es aber, finde ich, er hat aber einen guten Seeleneinblick gegeben und wo man auch so mitnimmt, naja, so sind eben doch keine Maschinen die Fußballprofis. Ne? Also ist jetzt für mich nicht völlig neu, aber es ist auch nicht selbstverständlich, dass ein Spieler das macht. Und er nimmt ja auch explizit Bezug auf jetzt die Fälle Benedikt Höwedes, Schürrle, Mertesacker, die ja auch so ihre Zweifel öffentlich gemacht haben. Und das tut Chris Martin ja auch. Mhm. Und bei Michael Wiesinger, das fand ich auch einfach ehrlich. Ne? Mhm. Also wie er da beschreibt, wie er da in der Nachspielzeit in Ingolstadt steht und sagt, Mensch, Michael, was machst du denn hier eigentlich? Ja, also jetzt es geht gerade schief und du bist dann dafür der Verantwortliche. Mhm. Wäre er ja gar nicht in erster Linie gewesen. Ne? Man hätte ihm ja trotzdem danken müssen, dass er die Aufgabe macht, aber so denkt er natürlich nicht als Fußballer, als Fußballtrainer, sondern er hätte sich dafür in die Verantwortung genommen, hätte sich das nicht verziehen. Klar, das muss man erstmal offen sagen wollen. Und er ist aber halt ein ehrlicher Typ. Mhm. Vielleicht hat er auch geholfen, dass er ein paar Gläser Wein getrunken hat. Das schließe ich nicht aus. Aber ich hatte auch den Eindruck, er will was loswerden. Er muss da mal irgendwie sich öffnen jemandem und sagen, ja Mensch, also was wir da erlebt haben, das hatte ich auch noch nicht erlebt. Und er war bei Bayern München und verschiedene Trainerstationen beim Club lange gespielt. Und trotzdem ist das auch für ihn ein singuläres Ereignis. Naja, und dass Marcel Gauss aus Ingolstadt mitmacht, das hast du gesagt, das ist halt, muss man sagen, das kennzeichnet dann einen guten Verlierer aus. Das ist Fair Play. Und er sagt ja dann auch, ja, ich weiß, mich kann auch nicht jeder leiden, so wie ich spiele. Ja, ich spiele ein bisschen härter und lässt sich mal, hat sich da ja auch ein bisschen fallen lassen, ein bisschen auf Zeit gespielt in der Nachspielzeit. So, was gehört ja auch dazu, sagt er. Also der hat so frei Schnauze geredet, hat verloren und hat es aber dann auch einfach aufrecht genommen. Insofern ist der auch ein Held des Buches. Ja? Mhm. Weil, wer weiß, vielleicht steigen sie jetzt auf und schöpfen auch aus diesem Ereignis Kraft, die Ingolstädter. Sind wir ja ehrlich, die waren uns vorher egal, so Ingolstadt. Und jetzt sind sie so ein bisschen ans Herz gewachsen, ne? Weil die waren auch Teil dieser Nahtoderfahrung und die haben es ganz anders erlebt. Eigentlich müssen die das Buch schreiben.
Die haben ein Gut vielleicht, könnte man sagen, ja, in der Zukunft. Ja. Ich finde, das Schöne auch an dem Buch ist, dass es so viele Facetten abdeckt. Ja? Also es deckt zum einen den Bereich ab, was ist das eigentlich für ein Wahnsinn, Clubfan zu sein. Also das ist natürlich ein großer Bereich, der da irgendwie beschrieben wird, immer wieder in verschiedenen Ansätzen. Ja, dann diese Einblicke eben der Mitarbeitenden, der Protagonisten. Und so ergeben sich ganz viele Mosaiksteinchen, die irgendwie so eine Gesamtschau bilden. Also das ist tatsächlich mehrdimensional. Das hast du, glaube ich, schon gesagt. Das finde ich jetzt das Gute an dem Buch.
Ja, man kann natürlich sagen, wie ein ganzes Buch über ein Spiel. Aber eigentlich sage ich dann, man kann über ein Tor ein ganzes Buch schreiben, und zwar 1000 Seiten, weil dahinter steckt natürlich ganz viel. Also Fußball ist ja so mehrdimensional. Ein Fußballspiel, da passiert so viel auf dem Platz, an Zusammenspiel, an Gegeneinander. Es gibt hinter jedem eine Geschichte, eine Entwicklung und dann noch das Drumherum. Und das ist ja hier in dem Buch auch mit eingebunden. Wie wird das erlebt? Was macht der Fußball mit uns Menschen? Da hätte man eigentlich auch noch das Doppelte schreiben können, ne? Oder das Dreifache. Schön ist natürlich auch, dass das Buch wunderbar bebildert ist mit den Fotografien von Daniel Mahr, dem Fotografen. Das war jetzt von Anfang an gar nicht so geplant, sondern das war dann ein glücklicher Zufall, dass er da so eine schöne Bilderstrecke hatte und gut, dass der Verlag auch dafür so einen Sinn hat, denn das Buch, da kann man auch schön durchblättern. Und das sage ich jetzt mal, ich bin Autor und bin jetzt dafür nicht direkt verantwortlich. Deswegen darf ich es an der Stelle auch mal loben. Das ist einfach gute Fußball, also guter Fußball-Bildjournalismus, den Daniel da gemacht hat. Und das das ja alles irgendwie ohne Zuschauer, ne? Es war ein Geisterspiel und trotzdem war es einfach ein mega Event.
Ich hoffe, wir haben jetzt allen, die da nicht reingeguckt haben, übrigens auch sehr interessant für Nicht-Club-Fans, also das ist ganz einfach ein Buch, das Einblick in das Fußballleben gibt, du hast es gerade gesagt. Wir haben da auch jetzt ein bisschen Laune drauf gemacht. Allgemeiner gesprochen, es wurde jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren die deutsche Nationalmannschaft dafür kritisiert, dass sie ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen mehr weg ist von den Fans, nicht nur ein bisschen weit weg, sondern ganz weit weg, dass der Fußball sehr unnahbar geworden ist. Ist ein Buch wie dieses auch was, was vielleicht Fans und die Blase Fußball etwas näher zusammenbringen kann wieder, weil man ja doch auch sieht, wie geht's eigentlich denen, die da auf dem Platz stehen, wie kriegen die das mit, was erleben die, was geht in denen vor, alles Dinge, von denen man jetzt normalerweise im Hochglanzbusiness Fußball vielleicht nicht so viel mitkriegt.
Ja, das wäre natürlich ein tolles Kompliment, wenn man das über dieses Buch sagen könnte, das ja nicht zufällig eben auch die Perspektive von Leuten einholt, die da mitgemacht haben und das Trikot trugen, aber auch von denen, die am Rand standen oder vielleicht gar nicht dabei waren, sondern irgendwo zu Hause Fernsehen geguckt haben. Ne? Das sind ja gleichberechtigte Perspektiven. Tatsächlich ist das auch meine Haltung als Autor oder als Journalist, der den Blick für die Extreme nicht verliert. Also ich schreibe über das Champions-League-Finale, also das absolute Elitenprodukt, genauso aber auch wie über den Amateur- und Kinderfußball oder die Fanperspektive oder die Perspektive einer Mitarbeiterin. Ob das Buch das erreicht, ich kann es nur hoffen. Tatsächlich ist es ein unausgesprochenes Ziel. Ich kann nur allerdings sagen, dass bei den Lesungen, die wir mit dem Verein auch gemacht haben, also mit unserclub.de, war eine Lesung mit Fabian Schleusner und eine mit Chris Matenia. Und da waren jeweils 50 bis 60 Clubfans, Mitglieder zugeschaltet. Es war erstmal ein begrenzter Zugang aus technischen Gründen. Und da ist mein Eindruck, dass das für alle ein Gewinn war. Also sowohl für die Fans und Mitglieder als auch für die Spieler. Den hat man schon angemerkt, dass sie etwas bewegen, dass sie, und das finde ich ganz entscheidend, dass sie wissen, für wen sie spielen. Nicht nur für ihr Konto. Das auch. Sollen sie ja auch. Sie sollen ja auch verdienen. Aber ich glaube, ein Verein braucht sowas wie Identität, um Erfolg zu haben und auch einen Sinn zu haben. Und es ist immer gut, wenn die jungen Millionäre, sage ich jetzt mal, wissen, für wen sie eigentlich spielen. Und die zwei Lesungen, die wir veranstaltet haben, geben mir den Eindruck, dass sie das schon eher verstehen und dass auf der anderen Seite die Fans auch sich also auch dankbar sind für solche Momente, für solche Einblicke, für solche Erlebnisse und auch ja, für solche Beschreibungen und Bücher. Und das, obwohl es ja leider nur übers Internet ging und nicht face-to-face.
Die nächste Frage, ich würde da noch ganz gern kurz einen Moment bleiben, die ist sehr, sehr schwer zu beantworten in halbwegs kurzer Zeit, aber trotzdem ist sie interessant. Wo steht im Moment der Fußball in Zeiten von Abkopplung, Geisterspiele, Corona und gleichzeitig aber auch zumindest im erste, zweite Liga-Bereich richtig gute Quoten, weil die Leute trotzdem froh sind, im Fernsehen die Ablenkung zu haben, das anschauen zu können. Es gab eine Umfrage jetzt vor einiger Zeit, ich glaube kurz vor Weihnachten, 50% etwa sagen, wir finden super, dass der Profisport, auch Basketball, Handball stattfinden kann. Die andere Hälfte sagt, alle müssen verzichten, warum der Sport nicht? Ja? Wo siehst du persönlich, wo steht im Moment gerade unser Sport, der Fußball?
Also er steht eigentlich ganz gut da. Ich meine, das letzte Jahr war ja auch ein Jahr, wo der Zustand des Fußballs auch in schwarzen Farben gemalt wurde und auch kritisiert wurde und ich finde auch zu Recht. Glaube dennoch, dass er nicht viel, zumindest an seiner Kraft, eingebüßt hat. Die Quoten sind hoch, die Leute gehen hin, Schalke-Fans kullern Freudentränen nach dem ersten Sieg nach einem Jahr. Sie haben sich nicht abgewendet. Es ist ihnen wichtig, obwohl wir wissen alle, welche Querelen es auch dort im Verein gibt, an der Vereinsspitze, und welche Distanzierungen, zumindest rhetorisch, auch vernommen wurden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass der Fußball auch viel verschenkt von seinem, ich sage jetzt mal, sozialem Kapital. Ja, das ist, vielleicht ist der Begriff jetzt nicht sonderlich perfekt gewählt, aber ich will mal sagen, was ich damit meine. Also der Fußball, ein Fußballverein kann gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, weil er für Werte steht, weil er Werte transportieren kann. Die Leute identifizieren sich mit ihm. Das ist einfach wichtig. Er ist Gesprächsthema. Es hat einfach eine Bedeutung. Ich kenne das auch aus den hessischen Dörfern, wo ich groß geworden bin. Das Wichtigste in dem Dorf war, dass der Verein am Wochenende 3 Punkte holt. Also früher gab es noch 2 Punkte für den Sieg. Das war das Entscheidende, dass die Arena-Sportplatz, und wenn dann nur 100 Leute kamen, das hat trotzdem das Dorfleben und auch die Konversation dort im Tante-Emma-Laden geprägt. Ja? Das war wichtig, war einfach entscheidend, was da passiert. Und so sollte das eigentlich auch sein. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das im Profifußball viele Leute, die da Entscheidungen treffen, vergessen, dass das auch zu einem Erfolg beiträgt. Ich will mal sagen, die großen also die erfolgreichen Fußballvereine der Gegenwart oder der jüngeren Vergangenheit, ob das jetzt Barcelona ist, Bayern München oder auch Manchester United um die Jahrhundertwende, da haben immer Spieler, da war ein Kern an Spielern zusammen, die in dem Verein groß geworden sind, die da in der Jugend gespielt haben. Von Bayern, sagen wir mal, Lahm, Schweinsteiger, Müller oder die Busby Babes, Manchester United. Oder Barca, Xavi, Iniesta und Sergi. Und die haben die Spielidee verinnerlicht, aber auch das, die wussten, für wen sie spielen. Ja, für denen war der Verein wichtig. Und auch selbst Real Madrid spielt seit 10, 15 Jahren eigentlich mit derselben Mannschaft. So. Ja. Und dieses Hire and Fire, wie das jetzt irgendwie Paris macht, das auch in der Bundesliga zu beobachten ist, teilweise auch in der zweiten und dritten Liga, das führt nicht zum Erfolg, weil es oft identitätslose Gebilde hinterlässt. Mhm. Da kann der Fußballverein aus meiner Sicht viel, also da müssen die Fußballverantwortlichen nur genauer hingucken und die richtigen Schlüsse ziehen, das, was sie bei Menschen eh erreichen, noch zu verstärken.
Glaubst du, dass da, und dann können wir den Bereich abschließen, dass da Corona was ändert dran, wenn das vorbei ist, hoffentlich im Sommer, Herbst, mit Impfung und so weiter, dass wir vielleicht ab Herbst wieder normal Spiele besuchen können? Glaubst du, die Leute kommen sofort wieder zurück? Oder glaubst du, der Fußball muss auch wieder um sein Publikum kämpfen? Vielleicht gehen sie dann eher zum Amateurfußball, weil da diese Bindung höher ist. Glaubst du, da tut sich was, da verändert sich was? Oder glaubst du, das geht dann im Herbst so weiter, wie vor einem Jahr es war?
Also, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es ist ja alles gerade so ein soziales Experiment, ne? zu dem wir verdonnert sind. Ich sag mal, wenn die Leute zum Amateurfußball gehen würden, fände ich es ja gar nicht so schlecht. Der könnte ein bisschen Zuwendung gebrauchen und beim Heimatverein anpacken, das kann nie schaden. Ich bin hin und her gerissen. Also ich habe darauf, meine Glaskugel hat darauf keine Antwort. Ich glaube, dass es nach Corona, dass da auch Fesseln gelöst werden. Jetzt nicht nur im Fußball, sondern dass es auch vielleicht ist eine Phase der Euphorie geben wird und des sich gehen lassens, und dass wir dann alle im Fanblock stehen und uns gegenseitig ins Bier spucken und uns und die Würstchen in dem Senf vom Nachbarn halten und in den Armen liegen singen, das kann schon durchaus sein. Ja? Vielleicht gibt es aber auch einen Teil der Leute, die nach wie vor vorsichtig sind oder die sagen, ja, es geht auch ohne Fußball. Ich habe gemerkt, mein Leben ist auch so ganz in Ordnung. Die wird es bestimmt auch geben. Ich glaube aber, das sind auf Dauer eher, es ist eine Minderheit. Ich kann mir vorstellen, dass viele erleichtert zurückkehren in die Stadien. Mhm. Aber wir kennen natürlich auch die Haltung vieler Ultras, die jetzt auch mit der Entscheidung, Geisterspiele auszutragen, also mit der schnellen Entscheidung, da nicht zufrieden waren. Tatsächlich weiß ich nicht. Wie siehst du es?
Ja, ähnlich sozusagen differenziert. Ich bin mir tatsächlich auch nicht so sicher, dass die Leute 1A wieder zurückkommen sofort und die Stadien überall wieder ausverkauft sind, wie es vor Corona waren, mehr oder weniger, bis auf kleine Freiräume vielleicht. Also zumindest in der ersten Liga war schon die Auslastung sehr, sehr hoch. Und also ja, ein Stück weit, Mensch ist ein Gewohnheitstier, sucht sich andere Dinge, die er macht, hat sich gesucht schon vielleicht, ja, stellt fest, okay, Fußball ist vielleicht doch nicht das ein oder das alles, was ich brauche. Also ich bin mir da auch nicht sicher, ob das so wieder zurückkommt, sofort, ja, mit der Zeit, ja, aber das ist so, dass alle jetzt drauf warten, dahin wieder zurückzugehen, sofort, da bin ich skeptisch. Also ich glaube, da gibt es mit Sicherheit so eine Übergangsphase, wo auch wieder in Anführungsstrichen ein Kampf um die Zuschauer stattfindet, die sich vielleicht auch anderen Dingen mal zugewendet haben. Weiß ich nicht. Bin ich auch skeptisch. Also aber ich kenne auch genügend Leute, die sagen, boah, ich will, dass es wieder losgeht, denen schon alles juckt, ja, die sofort wieder in Nürnberg, in Augsburg, in sonst wo auf der Matte stehen und sofort ins Stadion gehen. Die kenne ich auch. Also von daher würde ich ähnlich argumentieren wie du.
Es kann zumindest nicht schaden, wenn die Fußballvereine sich ein bisschen mehr um ihre Kundschaft,
ja, richtig,
kein schönes Wort, aber ja, ja doch irgendwie im Kern, nicht ganz falsch, um ihre Fans kümmern und auf sie zugehen und neue Bindungen schaffen, ja, Nähe zulassen. Das wäre man vielleicht gar nicht so schlecht für diesen manchmal auch halbseidenen Betrieb.
Ja, definitiv. Das denke ich auch. Was natürlich den halbseidenen Betrieb immer attraktiv macht, sind die Special Moments. Und dazu gehört eben dieser Moment von Ingolstadt, ist ein Special Moment. Anderer Special Moment ist das Tor von Götze, auch ganz kurz vor dem Ende beim WM-Finale, ist sowas wie Man U Bayern 99. Also es gibt genügend Special Momente. Christensen, Berlin-Pokalsieg, es gibt genügend Special Moments, die der Sport für uns parat hält. Ist es das, was uns so reizt am Fußball, am Profisport, wenn Zuschauer jetzt in Ingolstadt waren keine da, aber ist es das, was den Sport ausmacht? Die Special Moments, die Emotionen, die du vielleicht am Schreibtisch so nicht hast?
Naja, auf jeden Fall. Also das Fußballspiel zieht ein Teil seiner Attraktivität daraus, dass eine Zeit lang gar nichts passiert und dann schnellt es nach oben und mit ihnen der Puls der ganzen Leute. Also das beste Beispiel ist ja das Rückspiel in Ingolstadt. Also eine Halbzeit lang eigentlich ja ein Nicht-Ereignis. Querpass Sörensen auf Mühl, Mühl auf Sörensen, Sörensen auf Mühl, Rückpass zu Matenia, Pass zu Sörensen und so weiter. Also sozusagen zum Einschlafen. Und dann innerhalb von nicht mal 13 Minuten, zack, 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 3-0 und man liegt da wie von der Faust getroffen in der Ecke. Und es kam aus heiterem Himmel, um dann nochmal diese Amplitude zu nehmen in der 90 plus 6. Minute. Man sagt immer so, das schafft nur der Fußball, aber ich glaube, es gibt auch in anderen Sportarten enge Entscheidungen und überraschende Wendungen. Das ist ja auch nicht der einzige Sport, der sowas bietet. Aber Fußball hat dann doch nochmal in seiner Weil es dann doch immer nur so einzelne Sachen sind. Ne? Das WM-Endspiel 2014 geht halt 1-0 aus. Mhm. Und nicht wie im Handball 31-29. So. Das ist der Moment. Ne? Also jetzt steht die Welt still, als Götze quer in der Luft liegt und der Ball, ich sehe ihn noch so in Zeitlupe, in die Seitentasche des Netzes entgleitet. Das hat was Erhabenes, also was Dramatisches, aber auch was Erhabenes. Das ist die eigene Dramaturgie des Spiels, eigene Ästhetik aus, naja, kurzen, schnellen Bewegungen und Passfolgen, aber auch dann 50 Meter Pässen. Der Ball segelt durch die Nacht in Zeitlupe noch, natürlich inszeniert vom Fernsehen. Da ist der Fußball schon sehr speziell und sehr speziell attraktiv. Und ich war ja auch im Maracanã 2014 beim Endspiel. Ich war auch im Belo Horizonte beim 7-1 der Deutschen gegen Brasilien ein paar Tage zuvor. Das war natürlich ganz anders. Das war halt sozusagen die Ausnahme, dass mal irgendwie so viele Tore fallen, sondern nur noch für eine Mannschaft. Ja, der Fußball hat viele Reize. Ich kann ihn auch nicht bis ins Letzte ergründen. Das ist so ein bisschen wie eine Religion. Den Gottesbeweis kann man auch nicht antreten. Ich kann nur Erklärungsansätze anbieten. Und das wäre einer davon.
Ihr beide, Roland und du, habt euch in dem Buch über mögliche Kategorisierungen unterhalten. Also nochmal das DFB-Pokal-Tor 2007. Verglichen zum Beispiel mit dem jetzt von Schleusener. Ist so eine Kategorisierung nur individuell möglich? Oder kann man solche Tore, auch wie das von Götze, wie das von ManU 99, kann man sowas in irgendeine Reihenfolge bringen? Oder kann das nur jeder für sich?
Tja, es ist eine Lesart. Aber so wie man ein Buch auf verschiedene Arten lesen, kann man auch ein Fußballspiel auf verschiedene Arten lesen. Jeder verbindet mit einem Tor natürlich ganz was Eigenes und man muss auch sagen, dass jedes Tor total individuell ist. Es ist dann schon mal eine Ausnahme, wenn sich Tore auf gewisse Arten ähneln. Ich würde mal sagen, das Schleusener-Tor von Ingolstadt ist nicht kopierbar, selbst wenn man es wollte, weil es auf so unwahrscheinliche Art zustande kommt. Es hätte an so vielen Stellen eigentlich verhindert werden können oder scheitern müssen. Aber es lag dann doch drin. Das war der Wunderbeweis von Ingolstadt. Mhm. Ob das jetzt schön war, ich finde, es hatte auch was Schönes, also aber was Schauriges. Und naja, der Schuss von Christiansen war jetzt so in meinem Gedächtnis halt auch so, naja, das ist ihm halt mal vom Schlappen gerutscht. Ne? War irgendwie auch ein Wunder, dass Christiansen gerade in dem Moment sein einziges Tor für Nürnberg schießt. Mhm. Wollen wir hoffen, dass bei Schleuse nicht genauso kommt. Der hat ja noch eine Chance.
Du hast erwähnt, du bist ja Journalist. Gibt es was, wo du sagst, okay, da lasse ich mich jetzt Club, da bist du zum Fan geworden mit der Zeit. Okay, das reißt dich mit. Aber passiert dir als Journalist, dass du dich von dem Spiel, wo du jetzt zu keiner der beiden Mannschaften oder in einer anderen Sportart zu keinem der Akteure eine besondere Zuneigung hast, dass du dich so durch die Geschehnisse mitreißen lässt, dass du da auch ja eine emotionale Reaktion irgendwie zeigst, eine Spannung zeigst, dass du beim Zugucken angespannt bist? Oder bist du da als Journalist so doch professionell distanziert, dass du sagst, nee, normalerweise bin ich da zu weit weg?
Es ist natürlich so ein bisschen eine Berufskrankheit, dass vieles kahl lässt, was andere aufregt. Aber man ist auch nicht komplett zur Maschine geworden. Das wäre ja auch traurig. Ich bin nach wie vor fasziniert von dem Spiel. Ich kann Leistungen würdigen. Ich kann auch schwärmen für Könner und Talent und Qualität, kann mich auch aufregen, wenn der Abwehrspieler mal wieder nicht hinterherläuft, wo er es müsste. So muss natürlich in meinem Urteil davon ungetrübt sein. Ja, also ich würde mich natürlich als, sagen wir, als Privatmensch freuen, wenn Bayern mal nicht Meister würde und meinetwegen auch 10-mal hintereinander nicht, muss aber anerkennen, sie machen es einfach am besten. Mhm. Das hat natürlich verschiedene Ursachen. Manche werden sagen, na, sie haben auch am meisten Geld, ja, das mag sein, aber sie haben es auch nicht wirklich geklaut. Mhm. Vielleicht Uli Hoeneß mal vom Steuerzahler so, aber ist ja noch was anderes. Es kommt nicht von ungefähr, dass sie so gut sind. Ich würde auch sagen, der Kern des WM-Titels 2014 entstammt der Mannschaft von Bayern München. Das war der Kern dieser Mannschaft. Das muss man einfach zu würdigen wissen, ohne dass ich jetzt mir wünsche, dass man die Bayern sollen auch mal absteigen. So hätte ich überhaupt nichts dagegen. Das würde meiner Emotion sicherlich gut tun. Aber das darf in meinem Job jetzt keine Rolle spielen. Und ich bin ja auch kein Clubfan und will mir das auch nicht anmaßen. Ich war es aber in dem Moment von Ingolstadt und eigentlich auch schon in den Wochen zuvor, wo es darauf hinauslief, Mist, jetzt könnte es wirklich eng werden. Und weiß auch noch, da 6:0 in Wehen mit großer Erleichterung zur Kenntnis genommen und dachte so schon, hoffentlich gegen Stuttgart wäre ich auch mit einer knappen Niederlage zufrieden, habe ich damals tatsächlich gesagt. Und die hätte ja im Nachhinein zum Klassenerhalt genügt, wenn der Club da nur 3:0 oder 2:0 verloren hätte. Ne? Das hätte wahrscheinlich zu Platz 15 gereicht am Ende. Da wäre die Tordifferenz nämlich besser gewesen, aber die haben sie in dem Spiel verspielt. Und da habe ich auch sehr aufgeregt, wie man das so leichtfertig verspielen kann. Also Trainerfrage war, glaube ich, in dem Spiel. Also das spielt schon, das kommt schon alles mit rein. Ich sitze da jetzt nicht und drehe Däumchen und so wie Rain Man, so das nicht. Aber das ist die Ausnahme beim Club, weil ich da jetzt eine persönliche Nähe habe durch meine Frau. Wenn der Club irgendwann wieder aufsteigt in die Bundesliga, was sicherlich irgendwann passieren wird, dann werde ich mich freuen, aber ich bin jetzt da nicht, laufe nicht mit der Clubfahne über den Hauptmarkt. Das müssen die Clubfans machen. Ich stehe aber dabei und gucke zu und schreibe vielleicht dann noch ein Buch, weil es
die zweite Folge sozusagen. Spannend übrigens, weil du zweimal Bayern erwähnt hast. Die hatten auch ihre Momente. Manchester haben wir angesprochen, gegen Chelsea auch. Da fand ich interessant, wie Roland das beschreibt. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Das sind ja, wenn du so willst, noch positive Momente. Das ist ein Finale, wo was Gutes rauskommen kann und nicht was Schlechtes. Ja, also finde ich auch ganz interessant, weil wir das Thema Kategorisierung angesprochen haben. Das sieht jeder wirklich auf seine Art und Weise. Letzte Frage oder wahrscheinlich letzte Frage, die ich habe, hängt von deiner Antwort ab, um nochmal aufs Buch zurückzukommen. Hat es einen Zweck erfüllt? Bist du jetzt sozusagen gereinigt? Bist du durchs Fegefeuer durch? Ist die Katharsis, ich komme nochmal auf den Deutschleistungskurs, ist erfolgt sozusagen die geistige Reinigung?
Ja, sie ist es. Eine Schreiben ist auch eine Therapie, oder kann eine sein, das wusste schon Goethe, mit dem will ich mich natürlich nicht vergleichen, aber das Motiv ist ja nicht verkehrt. Und sich etwas von der Seele reden oder schreiben ist eben eine Art, und natürlich möchte ich das mit meiner Leserschaft tun, und die Antworten, das Feedback, was ich bekomme, geht ja auch in die Richtung, die Leute sagen, Mensch, mir ging es genauso, oder du hast genau das beschrieben, was ich empfunden habe. Das sind ja tolle Komplimente, über die ich mich sehr freue. Und die meisten sagen auch, sie haben es in einem Rutsch oder auf zweimal vielleicht durchgelesen. Manche haben es auch schon zwei oder dreimal gelesen. Wie gesagt, das wüsste ich jetzt gar nicht, wann ich ein Buch schon in kurzer Zeit zweimal gelesen hätte. Das sind alles überragende Urteile, die ich erhalte, müsste man natürlich jetzt mal in Gedanken den Versuch unternehmen, was wäre, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte? Ob ich dann mit mir noch so im Reinen wäre, wie ich es jetzt bin, oder ob ich dann manchmal noch nachts um 4 aufrecht im Bett sitzen würde, weil ich von Geistern und Ingolstädtern heimgesucht worden wäre.
Weiß man nicht.
Man weiß es nicht, aber ich bin sehr froh, dass ich mich dem entledigt habe.
Weil man hat halt, ne, so ähnlich wie beim Impfstoff jetzt, man kann halt nicht die Kontrollgruppe machen, die sozusagen nur mit einem Placebo, das geht nicht. Da muss man sich für eins entscheiden. Du hast dich fürs Buchschreiben entschieden und das war, ich gehe davon aus, die beste Lösung. Ich danke dir auf jeden Fall für ein spannendes Gespräch über Special Moments im Fußball, die dann Gott sei Dank in dem Fall gut ausgegangen sind, über ja Einblicke auch in Journalistenleben und die auch ein Stück weit die Lage des Fußballs. Also das sind ganz viele aktuelle Themen und möchte mich bei dir für die interessanten Antworten zu diesen Themen bedanken. Danke dir.
Ich danke dir, Dirk.